Außer, ich glaube, über den Kontext, den Stellen seines Denkers zu sprechen, ist er überflüssig, der Kontext ist klar. Das sind die gleichen 60er Jahre wie auch sonst hier. Und was ich aber ein bisschen vielleicht vertiefen wollte und klären wollte mit der dialogischen Seite, das ist diese berühmte Geschichte mit dem Simulacrum. Ja, weil das ist wie so wie Differenz. Ja, alle wissen, alle, das sind die zwei Worte, die man immer benutzt, das ist Differenz und Simulacrum. Es lohnt sich immer ein bisschen zu präzisieren, was im ursprünglichen Kontext darunter gemeint worden ist. Nun, mit der Differenz habe ich versucht, das zu machen in einem anderen Seminar. Und bei aller scheinbaren Verschwommenheit ist eigentlich Derrida sehr präzise. Und man kann, wenn man will, ja, wirklich, was er unter Differenz versteht, wenn man das wirklich nachvollziehen will, kann man es wirklich machen. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass das im Falle Baudrillard möglich ist. Denn er ist kein präziser Denker, er ist ein suggestiver Denker. Und diese Suggestion wirkt er auch, ja, hat sehr viele beeinflusst. War vor allem 80er, 90er Jahren in aller Munde und hat vieles stimuliert, in Gang gebracht und so weiter und so fort. Auch diese Würdigung an diesem Wochenende ist auch ein Zeichen dafür. Er ist aber kein präzise, genauer Philosoph und Analytiker, so wie Derrida. Ich versuche aber trotzdem, so weit wie möglich zu klären, was er unter dem Simulacrum versteht, ja? So weit es geht. Ja? Es geht wirklich nicht bis zuletzt, ja, wie bei Derrida, aber einige Schritte kann man schon machen. Ja? Und ich versuche es zu machen, einfach weil es so ein überall geläufiger Begriff wird, ist ja und auch am Wochenende immer wieder auftauchen. Es ist halt so, dass Baudrillard sicherlich sein Diskurs beginnt dort, wo Debord seinen Diskurs endet. Ja? Das heißt, er beginnt mit dieser Feststellung, dass die ganze Welt ist ein Spektakel. Ja? Und dass dieses Spektakel hinter sich so etwas wie eine Realität verbirgt und dass diese Realität, die ja verborgen wird, die kann man auch nicht erreichen. Die kann man nicht erreichen, weil was auch immer man macht, man beteiligt sich an diesem Spektakel. Ja. Und kommt sozusagen nicht ins Innere, hinter dieser Oberfläche des Spektakels, in den Kern, in die Realität des Systems hinein. Ja. Diese Idee wurde von Matrix aufgenommen. Die Autoren, die diesen Film gemacht haben, wurden von Baudrillard inspiriert und auch Baudrillard hat sie auch beraten. Ja, also wenn man Matrix anschaut, dann ist es ja ganz klar, was man darunter verstehen soll. Ich komme auch in Matrix aber noch einmal zurück, etwas später. Gut, also diese Oberfläche, die ja zerrissen werden kann oder nicht, da kommen wir zurück auf die Idee. Aber jetzt zum Simulacrum. Simulacrum entsteht an der Kreuzung der zwei Ideen. Eine Idee ist eine von Debord, dieser totalen Oberfläche, der Oberfläche der Simulation. Oder des Spektakels, das sind Begriffe, die austauschbar sind auf dieser Ebene. Das heißt, auf der Ebene einer Oberfläche, die sozusagen hinter sich die Realität verbirgt. Das heißt, die Oberfläche ist nicht das, was ein Zugang zu den Dingen ermöglicht, sondern das, was in erster Linie Dinge verbirgt. Das ist der klassische, scholastische, noch von Thomas von Aquinas, ja, nicht wahr, stammendes Verständnis von Zeichen. Das Zeichen ist das, was anstelle eines Gegenstandes benutzt wird. Das, was anstelle eines Gegenstandes benutzt wird, hat zweifache Funktion. Erstens, auf diesen fehlenden Gegenstand zu verweisen und einen Weg zu diesem Gegenstand zu öffnen. Eine zweite Funktion, diesen Weg zu versperren und diesen Gegenstand, weil das Zeichen anstelle eines Gegenstands benutzt wird, noch zusätzlich diesen Zugang zu verunmöglichen. Ja? Das heißt, das Zeichen ist grundsätzlich ambivalent. Ja? Das Zeichen eröffnet eine Perspektive und verstellt sie gleichzeitig. Und das ist eine sehr, sehr klassische europäische, sozusagen philosophische Verständnis dessen, was ein Zeichen ist. Nun, man kann eines betonen oder anders. Man kann sozusagen die Tagesseite, die positive Seite betonen. Das macht die klassische Philosophie von Plato ja bis. Man kann aber, wie Baudrillard das macht, die Nachtseite, sozusagen die negative Seite des Zeichens betonen. Das heißt, jedes Zeichen ist das, was die Realität erstens verstellt und zweitens durch dieses Verstellen zu endgültigem Verschwinden bringt. Ja? Die Realität verschwindet gerade, weil sie ersetzt wird durch das Zeichen. Also. Das heißt, die Simulation ist das, was unter der Vorwand, die Realität zu zeigen, die Realität abschafft. Ja? Das ist diese Figur. Diese Figur ist nicht neu. Das ist eine klassische, scholastische, noch im Mittelalter verankerte Figur, nur sie wird so überbetont. Diese Überbetonung aber, in diesem Sinne ist Baudrillard genauso katholisch und thomistisch wie auch de Beau. Ja, wir haben sozusagen schon darüber gesprochen, dass der Situationistische Internationale einfach katholische Kirche ist mit anderen Namen. Ja, da genauso katholisch, aber im Unterschied zu de Beau, der ein Protestant war, ja, und so ein Unbehagen hatte über die katholische Kirche der heutigen Medien, der ist echt katholisch. Ja? Das heißt, er freut sich darüber. Ja? Der Grund, warum er sich darüber freut, also wenn man diese Gründe untersucht, kommt man zu der Annäherung an den Begriff Simulacrum und gleichzeitig zu einer möglichen Einsicht, warum dieser Begriff nicht funktioniert. Ja? Ich möchte beides irgendwie veranschaulichen. Erstens, was ist Simulacrum nach Baudrillard und zweitens, warum es nicht funktioniert, auch bei Baudrillard, aber auch sonst. Also es ist eine Annäherung, aber eine kritische, notwendigerweise eine kritische Annäherung. Also er macht einen Schritt nicht nur zurück in der Analyse, sondern sozusagen an der Seite und übernimmt die Apparatur des Strukturalismus. Und damals war der Strukturalismus eine herrschende Mode in Frankreich, und zwar absolut. Ja, absolut herrschend. Allerdings in erster Linie im Bereich Literatur. Lévi-Strauss mit wenigen Ausnahmen, aber auch Derrida und alle haben sie aber bewegt im Text, in der Textualität auf der Ebene der Sprache. Und das wurde sozusagen prädeterminiert, auch Foucault, ja, alle. Ja. Und das wurde prädeterminiert durch die Texte von Saussure, ja, der am Anfang des 20. Jahrhunderts der Strukturalismus gegründet hat, mit der Frage so ungefähr, wenn ich ein Wort Hund benutze, was meine ich darunter? Man kann sagen, dass wenn ich das Wort Hund benutze, das ist die klassische Antwort, ja, das war die Frage, dann meine ich so ein Wesen, das irgendwo draußen läuft, bellt und mit dem Schwanz bewegt, ja, so ungefähr. Das ist zwar auf den ersten Blick eine plausible Aussage, auf den zweiten Blick aber eine völlig unplausible Aussage, denn das Verhältnis zwischen dem Wort Hund und einer riesigen Masse von solchen Wesen, die bellen und mit dem Schwanz bellen, herzustellen, gelingt nicht. Ja? Also die ganze Analyse von Plato bis heute hat uns gezeigt, dass wir eigentlich nicht wissen, was der Hund ist. Ja? Das heißt, wenn ich das Wort Hund ausspreche und dann vor der Aufgabe gestellt werde, eindeutig zu sagen, was ist der Hund und wer kann als Hund identifiziert werden und wer nicht, ich gerate in großen Schwierigkeiten. Und zwar in so große Schwierigkeiten, dass man letztendlich diese Aufgabe nicht erfüllen kann und sozusagen diese Bemühungen aufgibt. Ja. Noch dazu kommt es zum Beispiel so ganze Schimpfwörter, ja, du bist ein richtiger Hund und so weiter. Da, also um das zu verstehen, ja, und was bedeutet es, dass ich auch wähle und also das ist alles kompliziert. Also sogar beim ersten Schritt, und zeigen das nicht beim zweiten Schritt, es ist offensichtlich sozusagen verlorene Sache. So, das Saussure hat diese strukturalistische Revolution eingeleitet, indem er gesagt hat, dass der Hund bedeutet nicht dieses herumstreuende Wesen, ja, dort auf der Straße, sondern ein innersprachliches Phänomen. Und zwar ein folgendes. Alle solche sprachliche Fehler, die sich dadurch charakterisieren, dass man, dass der Hund in dieser Konstruktion, sprachliche Konstruktion vorkommt. Ja, zum Beispiel, wir können und beginnt immer damit, dass er sagt, es gibt Wort Hund, es gibt vielleicht oder nicht, ja, ein Wort Pund, Fund, Dund oder was auch immer. Ja. Das heißt, zunächst einmal unterscheide ich nach der Zusammensetzung dieses Zeichens von allen solchen Zeichen, dann kommt der Hind, ja, Hand, ja, und so weiter. Zum Teil hat es Bedeutung, zum Teil hat es keine Bedeutung. Und ich kann zum Beispiel nicht sagen, Handbild, aber ich, oder übertragen im Sinne vielleicht, aber ich kann das realistisch im Text, aber ich kann sagen, Hundbild, und das klappt. Ja. Das ist ein Teil der Sprache. Das heißt, die allgemeine Verwendung des Wortes Hund in der Sprache ist Hund. Es ist Hund insofern, weil ich über den Hund nichts anderes sagen kann, als das, was in der Sprache vorkommt. Ja? Das heißt, was auch immer ich über den Hund sage, dass er läuft und dass er bellt oder dass er schläft und dass er aufwacht, und dass er ist und dass es nicht ist, dass er krank ist, dass er gesund ist, dass er so aufgebaut ist und nicht anders, dass er ein freundliches Wesen ist, aber der Mensch, der wie ein Hund agiert, ein schlechter, böser Mensch ist oder niederträchtig und verachtenswert und so weiter. Das alles sind sprachliche Ausdrücke. Der Hund enthält in sich nichts, was nicht ist, was gesagt werden kann. Weil wenn über Hund etwas nicht gesagt werden kann, dann bezeichnet, das wird es mit dem Hund auch nicht bezeichnet. Auch wenn ich sage, dass der Hund zum Beispiel besteht letztendlich aus Atomen, Elektronen, ja, und so weiter und so fort. Ja. Ja, und so. Es ist alles der gleiche Hund, und es sind die gleiche Sprache, die ich dafür benutze. Das heißt, der Hund ist auch, indem er läuft, nicht anderes als die Summe der ganzen Verwendungen des Wortes Hund in eine real existierende Sprache. So, verlagern wir unsere Aufmerksamkeit vom Hund, weil über diesen Hund können wir so auch sonst nichts sagen, als das, was uns die Sprache zu sagen erlaubt. Ja? Die Sprache erlaubt uns, etwas über den Hund zu sagen. Das heißt zum Beispiel, das ist der Hund. Ja? Okay. Und mehr als das können wir über den Hund nicht sagen. Ja? Auch wenn wir dieses Wesen 100 Jahre beobachten, auch wenn wir ihn lieben, also wenn wir ihn töten, was auch immer wir mit ihm tun, ja? Wir können nichts anderes über ihn sagen, als das, was in der Sprache schon angelegt ist, als das, was über den Hund gesagt werden kann. Ja? Das bedeutet, dass es überhaupt keine gute Idee ist, nach dem Hund zu fanden, ja? Wenn man verstehen will, was der Hund ist. Ja? Stattdessen muss man schauen, welche Verwendungen, wie gesagt, des Wortes Hund tatsächlich zur Verfügung stehen. Diese unterscheiden sich von aller Summe der Verwendungen des Wortes Katze. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Ja. Erstens, die Katze bewegt sich anders, also man kann ja Bell zum Beispiel nicht. Kätzchen ist etwas eher positiver als Hund und vieles anderes mehr. Das heißt, wir haben, wenn wir untersuchen alle Fälle, wo der Hund auftaucht und alle Fälle, wo die Katze auftaucht, wissen wir alles über Hund, wissen wir alles über Katze und vor allem, wir wissen alles über die Differenz zwischen Hund und Katze. Und so geht man weiter und weiter und weiter. Und irgendwann kriegt man die ganze Welt geschenkt und zwar nicht dadurch, dass man in der Welt forscht oder die Welt betrachtet oder analysiert oder was auch immer man tut, sondern indem man in Bezug auf jedes Wort, das wir verwenden können, um diese Welt zu beschreiben, sich fragt, wie dieses Wort verwendet wird in der Sprache, im Unterschied zu anderen Worten. Wir unterscheiden sich Hund von der Katze, wir unterscheiden die Katze von dem Bär, wir unterscheiden sie Bär vom Stern, wir unterscheiden Stern von Frau, wir unterscheiden und so weiter und so fort. Dann bekommen wir ein System der Differenzen und dieses System ist Code. Ja? Also wenn Baudrillard über Code spricht, dann bedeutet das nichts anderes, als dass er das Prinzip der strukturellen Analyse der Texte benutzt, aber er benutzt diese auf eine spezifische Art und Weise, nämlich er überträgt diese Analyse auf die visuelle Welt. Und das war ein interessanter und suggestiver Gestus. Gut, das war ein interessanter suggestiver Gestus. Viele haben es versucht, durchzuziehen. Das hat Foucault versucht, mit einigen Analysen von, ich weiß nicht, Velázquez-Bildern. Ja. Das hat Roland Barthes versucht, mit der weiblichen Kleidung, das haben wir hier auch gelesen und diskutiert. Das heißt, die Versuche, den sprachlichen Code auf die visuelle Wirklichkeit zu übertragen, wurden auf eine experimentelle Weise immer wieder unternommen, aber nie wirklich durchgeführt. Nie. Okay, was tut Baudrillard? Er spricht über die visuelle Welt so, als ob diese Übertragung immer schon gelungen ist. Das heißt, als ob ein Bild, und das ist ja, und was ich jetzt sage, das ist die Definition des Simulacrums. Ja? Nur einer, die dahinter lummert, irgendwie die spuckt ja, durch den Text, aber nie wirklich ausgesprochen wird. Simulacrum ist nichts anderes als Bild verstanden als Wort. Das heißt, wenn ich ein Bild sehe, dann bin ich, würde ich sagen, fast unbewusst, ja, aber mit großer Kraft dazu getrieben, innerer Kraft dazu getrieben, dieses Bild als Abbildung zu sehen. Und die Wahrheit dieses Bildes in der mimetischen Anbildung des Vorbildes festlegen zu wollen. Ja? Das heißt, wenn ich einen Hund sehe auf dem Bild, dann denke ich, dass dieses Bild eines Hundes so aussieht, wie es aussieht, weil der Hund in der Tat so aussieht, wie er aussieht. Ja? Dieser Trugschluss ist ja praktisch nicht zu umgehen. Ja? Das ist so tief im menschlichen Bewusstsein verankert, dass wir quasi automatisch denken, dass wir, wenn wir ein Bild von Hund sehen, tatsächlich eine Anbildung von Hund sehen. Gut. Die ganze moderne Kunst, wenn man so von der Kunst spricht, aber auch Philosophie, war der Versuch, diese mimetische Funktion und diese mimetische Verankerung des Bildes in Frage zu stellen. Und das hat nie funktioniert. Das heißt, wenn zum Beispiel Franz Marc irgendwelche Hunde oder nicht Hunde, sondern ich weiß nicht, Rehe oder wer auch immer, Pferde, blau malt oder meinetwegen grün, ja, macht das Chagall, was auch immer. Was sagt die Kunstwissenschaft? Die Kunstwissenschaft sagt, es ist Abbildung ihrer Erfahrung von Reh. Das ist so, wie die Welt sehen. Vielleicht subjektiv. Vielleicht, wenn ich dieses Pferd sehe. Das ist nicht blau. Ja? Aber Marc hat es so gesehen, deswegen hat er so dargestellt. Vielleicht hat er das nicht so wirklich gesehen. Vielleicht war es ein Phantasma. Aber es war ein Phantasma. Er hat es gesehen und hat es abgebildet. Deswegen ist es ein Bild. Und dieses Bild hat ein Vorbild. Und dieses Vorbild ist das Erlebnis des Künstlers. Deswegen ist es Expressionismus. Oder er hat es erfahren als Eindruck. Dann ist es Impressionismus. Oder er hat gedacht, dass es in der Zukunft wird so aussehen. Alle Pferde werden dann bemalt. So, dann ist es Futurismus oder was auch immer. Aber immer, wie auch immer, wenn man ein Bild sieht, vor allem die Kunstwissenschaft und so weiter, interpretiert das immer als Abbildung von irgendetwas. Wie auch phantasmatisch, illusionär, fantastisch, aber doch eine Anbildung. Ja? Das ist der tägliche Brot der Kunstwissenschaft und der Bildwissenschaft. Bild ist Abbild. Ja? Und man kann ja was auch immer tun, die Leute ändern sich nicht. Ja? Gut. Dann macht der Kandinsky einfach abstrakte Bilder. Ja? Man sagt, aha, das ist dann Abbildung des inneren Lebens des Künstlers. Ja? Der ist von Leidenschaften ergriffen. Ja? So rot rechts, ja, grün links. Ja? Und dann sowieso sind sie alle figurativ, ja. Inzwischen gibt es ja ungefähr 100 Monographien und über Kandinsky, die alle beweisen, dass es eigentlich immer figurativ war. Und wenn man auch ein schwarzes Quadrat malt, dann sagt man, da hat nur ein schwarzes Quadrat abgebildet. Ja, das ist dann nicht. Ja, es ist auch ein Vorbild. So gibt es ja von dieser, aber das gleiche mit Magritte, ja, Sine Palliativ und so weiter, auch wenn man das sogar schreibt, ja, dann ist es eine Abbildung, eine Analyse oder was auch immer. Also keine Rettung. Ja. Das heißt, die Menschheit kann nicht von der mimetischen Illusion befreit werden. Ja. Obwohl, das ist einfach eine Tatsache, obwohl man 150 Jahre das versucht hat, es hat nicht geklappt. Gut. Nicht auf einer allgemeinen Ebene des Verständnisses, aber schon vielleicht theoretisch. Ja. Und wenn man theoretisch denkt, dann merkt man schon, dass zwischen dem Wort Hund und der Abbildung von Hund kein Unterschied gibt. Ja? Dieser Unterschied wird nur suggeriert durch die Tatsache, dass das Wort Hund angeschrieben nicht so aussieht wie der richtige Hund. Ja? Und deswegen sind wir dazu geneigt, im Falle der Sprache, ganz subjektiv, ja, Saussure zu vertrauen. Ja? Weil es gibt diese unmittelbare menschliche Erfahrung, dass das Wort Hund nicht so aussieht wie der Hund selbst. Wenn aber das Bild Hund so aussieht wie der Hund selbst, ist man durch diese Ähnlichkeit dazu verführt, und zwar auf eine unglaublich effektive und tiefgreifende Weise, zu glauben, dass dieses Bild Hund irgendwie anders funktioniert als das Wort Hund. Ja? Dass das Bild Hund irgendwie etwas anders ist als das Wort Hund. Ja? Dass es so etwas für Verbildlichung gibt, dass das Bild ist nicht das, was die Sprache, dass die Sprache besteht, befindet sich ein Widerstreit mit dem Bild und was auch immer. Ja? Und überhaupt das Bild, das ist Ereignisvolles oder Geheimnisvolles, es gibt innere Bilder, es gibt äußere Bilder. Ja? Die ganze ist Mystik des Bildes, ja, kommt ja dazu. Aber für einen Augenblick denken wir doch vielleicht, dass der Hund, so wie es gezeichnet wird, auf dem Papier vom Wort Hund strukturell nicht unterscheidet. Dann verstehen wir die Theorie von Simulacrum. Das heißt, das Bild Hund unterscheidet sich vom Bild von Katze nicht dadurch, dass der Hund sich von Katze unterscheidet, sondern dass das Bild von Hund anders verwendet wird in der visuellen Wirklichkeit als das Bild von der Katze. Zum Beispiel, es gibt Katzenfutter und der Katzenfutter wird durch das Bild von Katze dafür beworben. Ja? Was ist dieses Bild von Katze auf dem Katzenfutter? Will man eine tiefere, durchgreifende, ergreifende Darstellung von der Katze? Nein. Man könnte auch Katze schreiben. Ja? Weil das Einzige, was man tut, man bezeichnet die Katzenfutter. Ja? Sonst gar nicht. Ja? Und man bildet der Katze ab, einfach um die Leute, damit die Leute, die vielleicht andere Sprache sprechen oder überhaupt nicht lang gelesen wollen, verstehen, dass es um die Katze geht. Ja? Dieses Bild von Katze hat gar keine andere Bedeutung als das Wort Katze. Ja? Genauso mit dem Hund und dem ganzen anderen Kram. Und wenn man zum Beispiel ein Bild sieht, wo irgendwelche Männer zur Jagd gehen, dann sind die Hunde da und dann ihre Frauen sitzen zu Hause stricken und da sind die Katzen da. Und das bedeutet, dass die Katzen werden anders verwendet als die Hunde, auch im Kontext der Malerei und interessanterweise mit dem gleichen Ziel wie bei der Katzenfutter. Das heißt, eine gewisse Lebensweise und eine gewisse soziale Situation optimal zu bezeichnen, so dass diese Situation vielleicht klar wird. Okay. So, das heißt, wenn man sich für Augenblick frei macht von allen diesen kunstwissenschaftlichen Überlegungen und von die ganze, diese verlogenen Tradition und für ganze diese Geschichte und einfach sie fragt, wie man die Bilder verwendet, nicht was sie sind, oder sind sie tief, oder sind sie oberflächlich, sondern wie man sie funktionell verwendet, in der Kunst, aber auch im Leben. Ja. Dann ist es ganz klar, dass man verwendet sie als Zeichensystem, das von ihrer Funktionsweise, sie von einem Sprachsystem absolut in nichts unterscheidet. Das heißt, durch ein System der Oppositionen, die einem Code folgen und durch diesen Code reguliert werden. Das heißt, das Häusliche ist die Katze, die Jagd ist der Hund und so geht es weiter. Hat man das einmal begriffen, ist der Begriff von Simulacrum klar. Ja, das Simulacrum ist nichts anderes als ein Verständnis der visuellen Welt einer Sprache, die so genauso funktioniert, wie jede andere Sprache. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, dieser jemand ist verschleiert, hat einen Kalaschnikow in der Hand und einen Koranvers oben. Ich weiß, womit sie es hatten. Ja? Wenn ich sehe ein Bild mit einem Zylinder, einer Zigarre, einem Bart, ich weiß nicht, das ist Onkel Sam und so weiter. Das heißt, ich kenne diese Signale, visuelle Signale, die mir die Möglichkeit geben, das Gesehene zu artikulieren im visuellen Zeichen. Ich kann das selbst tun und ich kann diese Artikulation auch wieder erkennen. Ja, wenn ich möchte. So weit, so gut. Das Problem allerdings bleibt, dass dieses Wort Simulacrum, an diesem Wort Simulacrum klebt die Vorstellung der mimetischen Funktion. Weil etwas zu simulieren bedeutet, etwas mimetisch zu wiederholen. Wenn ich zum Beispiel einen Tisch simuliere, dann gehe ich davon aus, dass ich diesen Tisch irgendwie irgendein Zeichen bilde, das so aussieht wie diesen Tisch, vielleicht sogar diesen Tisch total ersetzt. Ja, das ist ein Placebo oder so eine Illusion eines Tisches, ein Hologramm oder wie gesagt, eine Hyperillusion eines Tisches schaffen. Das heißt, das Wort simulieren und davon abgeleitetes Wort Simulacrum, ja, die beiden enthalten einen Verweis auf eine mimetische Funktion. Erstens, so funktionieren sie in der Sprache. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, so ist ihre Genealogie. Denn das Wort Simulacrum ist nichts anderes als in der Theologie des 13. 14. Jahrhundert benutzte Begriff für die Ikone. Die Ikone ist Simulacrum Gottes. Das heißt, die Ikone im Unterschied zu Heidentum, wo das Bild des Gottes oder die Statue des Gottes von diesem Gott bewohnt wird, das heißt, die Präsenz des Gottes an einem bestimmten Ort markiert. Ja, wenn ich zum Beispiel in einen Tempel von Venus komme und der Statue von Venus sehe, das ist der Ort, an dem diese Göttin irgendwie präsent ist. Ja. Sie kann zum Beispiel denjenigen auch bestrafen, der diese beschädigt. Ja. Okay, sich dafür rächen. Aber eine Ikone, christliche im byzantinischen Sinne, manifestiert die Abwesenheit Gottes. Das heißt, die Ikone ist als Simulacrum einer Statue und eines Bildes dazu da, um zu markieren, dass Gott eigentlich abwesend ist und nicht repräsentierbar. Es ist diese sogenannte negative Ikonologie, die entwickelt worden war im Kampf gegen den Ikonoklasmus. Ja? Als die Ikonoklasten sozusagen begonnen haben, Byzanz, Kirche zu zerstören und Ikonen zu verbrennen, weil der christliche Gott nicht gesehen werden kann, ist unsichtbar und abwesend, also kein Bild von ihm gemacht worden war. Da war die Ikonophilie, also die Argumentation der Ikonophilen, war von Baudrillard. Ja? Das heißt, dass das Bild Gottes gerade manifestiert seine Abwesenheit. Gerade manifestiert die Tatsache, dass er nie da ist, dass er unsichtbar ist und von ihm kein Bild gemacht werden kann. Ja. Diese spätere Ikonophilie hat mit dem Begriff Simulacrum operiert und Baudrillard hat dieses Simulacrum, hat diesen Begriff angeeignet aus dieser theologischen Diskussion. Ja? Also der Begriff selbst hat einen theologischen Ursprung und bezeichnet doch eine Simulation eines Gegenstandes, also Gottes in dem Falle, im Zustand seiner Abwesenheit. Ja, so. Das heißt, an diesem Begriff Simulacrum klebt immer noch die mimetische Illusion. Das heißt, das Simulacrum ist nicht nur ein Wort, das einen gewissen Code gehört und seine Verwendung bezeichnet und von diesen Bezeichnungen seinen Sinn bekommt, sondern hat ein mimetisches Verhältnis zu irgendetwas, allerdings ein negativ mimetisches Verhältnis. Aber ein negativ mimetisches Verhältnis bleibt ein mimetisches Verhältnis. Und das ist die Unschärfe des Begriffs und das ist der Punkt, wo das Ganze schief geht. Warum? Weil an dem Moment, an dem wir auch im theologischen Begriff eine negative Mimesis, das heißt eine Mimesis, die manifestieren kann und manifestieren muss, dass keine richtige Mimesis möglich ist, ich klebe immer noch an der traditionellen Bildtheorie, ja, als Bildtheorie, als Darsteller. Und dann plötzlich bekomme ich ein ganzes Reich, der negativ mimetisch bezeichnen Gegenstände, ja, mit denen ich nicht weiß, was ich mit ihnen anfangen soll. Ja, ich bekomme sozusagen ein merkwürdiges Reich einer negativen Metaphysik, letztendlich. Das heißt, wenn ich, wie der klassische Strukturalismus in Bezug auf die Sprache, sage, ich habe kein Defizit an Sinn, ich habe kein Defizit an der Realität. Wenn ich Verwendung eines Wortes kenne, kenne ich alles, was ich brauche. Über diese Verwendung hinaus gibt es nichts, was man erfahren soll, wo man frustriert ist oder wo man keinen Zugang hat. Ja? Es ist alles. Ich brauche keinen Zugang zu Hund, um zu erfahren, was der Hund in der Wirklichkeit ist, wenn ich alles weiß, was über den Hund gesagt werden kann. Nur wenn man Baudrillard liest, dann sagt es so, wir leben in einem tragischen, total tragischen Situation. Und zwar, irgendwo ist die Leiche eines Hundes begraben. Ja? Der wahre Hund, also dieses liebenswerte Wesen, das so angenehm bellt und mit dem Schwanz will, ganz unschuldig, ja? Den haben wir umgebracht und aus den Augen entfernt. Ja? So ist so ein merkwürdiger, uns unzugänglicher Keller. In diesem Keller sind die Leichen, alle Gegenstände verborgen. Und wir leben sozusagen über diesem Keller. Und alles andere, was wir benutzen, sind so Zeichen des Hundes. Interessanterweise, dass auch diese Wesen, die nach wie vor unsere Welt bevölkern und nach wie vor mit dem Schwanz wedeln und bellen, sind keine richtigen Hunde. Sie sind von uns gezüchtet, um das zu tun, was der Hund für uns ist. Ja? Das sind so Zivilisationsprodukte. Der wahre, ursprüngliche Hund, ja, der vor jeder möglichen Bezeichnung als Urbild aller Hunde, noch vor diesen ganzen Verbrechen, perfekten Verbrechen, sein fröhlich gelebt habe, der ist einfach nicht mehr am Leben. Ja. Das ist der tragische Umstand. Gut, was ist mit dem Geschehen, mit dem armen Wesen? Ja? Die Matrix gibt ja Antwort auf diese Frage. Das heißt, ich breche durch die Welt als neuer Christus, als neuer Christus. Und ich komme in die Geisterwelt, also in diesen Keller, in diese Realität, wo diese Hunde begraben werden, ja, in großer Menge. Es wird auch gezeigt, wie sie begraben werden und so weiter. Die Sache ist nur die, dass das alles auch Zeichen sind, ja. Auch begrabener Hund ist ein begrabener Hund. Auch eine Maschine, die durch die Lüfte schwebt oder durch den Ozean sich bewegt, wie in Matrix. Ja? ist nicht weniger real oder mehr real oder weniger Bild und mehr Bild als sonstige Bilder. Ja, gerade dieser Film Matrix zeigt ganz genau, wo der Hund tatsächlich begraben ist. Das heißt, wo wirklich der Grundfehler diese ganze Theorie besteht. Der Grundfehler besteht darin, dass man immer noch an die Möglichkeit, auch negativ verstanden, eines Durchdringen zum Urbild, auch verborgen, auch verboten und so weiter glaubt. Wenn man aber dieses Urbild erreicht und dann filmt, ja, da sieht es nach einer furchtbaren Hollywood-B-Movie, wo irgendwie widerwärtige Geschöpfe erhält war, die alle Zeichen des Widerwärtigen sozusagen aufweisen, alle Zeichen, die wir immer schon gut kennen, ja, und mit denen wir ganz gut umgehen können. Das erinnert mich an andere Theoretiker dieser Art, der auch sozusagen in dieser Zwischenposition zwischen Bild und Wort sozusagen hängt. Das ist der Žižek, ja. Ja, das ist der Žižek, der auch so in lacanischer Tradition, und Lacan war auf der Ebene genauso wie Baudrillard, nur auf einer anderen Ebene, nur in einer anderen Gewalt, hat noch einmal einen Satz wiederholt, einmal im Fernsehen, das ich von ihm schon hundertmal gehört habe, hat mir immer irritiert. Und da kam aber die große Rache, ja. Da war er froh. Nämlich, er hat gesagt, ja, was ist das Reale, das ist, wenn man in die Toilette geht und Toilette abspült und von dieser Toilette nach oben Blut kommt. Ja. So. Das ist eine Szene aus einer amerikanischen Movie. Und das ist das Reale, ja, sozusagen aus dem Ort der Verbannung, ja, als Toilette kommt das Blut zurück und so weiter und so fort. Da aber zum Glück saß Nietzsche im Studio, der hat gesagt, ach Herr Žižek, sowas mache ich jeden Tag, das ist mein tägliches Brot. Und tatsächlich, als Künstler macht er diese Effekte mit dem Blut. Der Hermann Nietzsche, der arbeitet mit diesen Blutbildern und diese Blutinszenierung und so weiter. Der macht jeden Tag so Blutaktionen. Ja? Und er macht sowas, produziere ich jeden Tag in großer Menge zum Verkauf. Ja? Also erzählen Sie mir über das Real. Ja? Und das ist die Antwort. Ja? Das heißt, diese Suche nach einem Bild jenseits des Bildes, ja, nach einer verborgenen oder verbotenen Vision, ja, wie viele Pillen man auch schluckt, ja, wie in Matrix und so weiter, man kommt nur in einer anderen Abteilung der gleichen Zeichenwelt, wo die gleichen Zeichen, nämlich Blut und ja, benutzt werden und interessanterweise in gleiche Bedeutung, um das Unheimliche, Innere und so weiter zu bezeichnen. Das heißt, wir kommen aus dem Zeichensystem, visuellen Zeichensystem, auf visuellen Code nie raus. Ja. Und alle diese Theorien, die irgendwie schweben oder stecken geblieben sind auf dem halben Weg zwischen einer konsequenten Analyse des Bildes als eines Wortes, ja, und einer konsequenten, konservativen, wie auch immer genannt werden können, konsequenten Verständnis des Bildes als Abbild, also als Träger der mimetischen Funktion. Entweder das eine oder das andere. Ja, wenn man stecken bleibt auf der halben Strecke, dann kommt so unausgegorene Theorie. Und die Theorie ist von Baudrillard, so leid es mir tut, ist unausgegoren. Ja? Weil sie ist auf der einen Seite ist ein Versuch, visuelle Codekonsequenz zu denken, auf der anderen Seite kommt ein Mimesis durch die Hintertür, wobei man nie weiß, was diese Hintertür eigentlich ist, ja, aber immer wieder versucht wird, über diese Hintertür zu reflektieren und sich zu fragen, was sich hinter diese Hintertür befindet und so weiter und so fort. Und daher bekommt auch Baudrillard einen gewissen Mehrwert. Ja, weil das ist interessant. Das ist, was man filmen kann. Ja, und so. Aber das, was er als Mehrwert bekommt im allgemeinen kulturellen Zusammenhang, das verliert er leider auf der Ebene der philosophischen und logischen Strenge. Ja. Und deswegen bleibt dieser Simulationsbegriff und Simulacrumbegriff etwas Stimulierendes, aber letztendlich Unpraktikables, etwas Ungenaues, etwas sozusagen einer Station auf dem Weg zu einer präziseren, zu einem präziseren Diskurs, ja, der vielleicht der eher sozusagen bei Roland Barthes zu finden ist, in Ansätzen als bei Baudrillard, muss ich schon echt sagen. Ja gut, das war's. die Frage ist nur, ob wir das diskutieren sollen, vielleicht.